zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Und ich fühle mich wirklich geehrt, hier sprechen zu dürfen. Wir kennen die Szene aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 14, 7 bis 11. Sie hat es Meister Eckhart angetan, auf sie geht er näher ein. Jesus ist in das Haus eines führenden Pharisäers zum Essen eingeladen. Als er beobachtet, wie sich die Gäste die Ehrenplätze aussuchten, nahm er das zum Anlass, ihnen eine Lehre zu erteilen. Er sagte zu ihnen: Wenn du zu einer Hochzeit eingeladen bist, such dir nicht den Ehrenplatz aus, denn es könnte ein anderer eingeladen sein, der vornehmer ist als du, und dann würde der Gastgeber, der dich und ihn eingeladen hat, kommen und zu dir sagen: Mach diesem hier Platz. Du aber wärst beschämt und müsstest den untersten Platz einnehmen. Wenn du also eingeladen bist, setz dich lieber, wenn du hinkommst, auf den untersten Platz. Dann wird der Gastgeber zu dir kommen und sagen: Mein Freund, zieh höher hinauf. Amice, ascende superius. Das wird für dich eine Ehre sein vor allen anderen Gästen. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Meister Eckhart stimmt dieser Lehre Jesu zu. Doch interpretiert er sie keineswegs im Sinne einer äußeren Verhaltensregel, womöglich gar taktischer und strategischer Überlegungen zum rechten Christsein. Nein, es geht Meister Eckhart von Anfang an und immer wieder um eins: um den Aufstieg und den Aufschwung des Menschen zu Gott. Freund, zieh höher hinauf. Der 10. Vers aus dem 14. Kapitel des Lukas-Evangeliums wird von Meister Eckhart als soteriologischer Indikativ, der zum verhaltensändernden Imperativ wird, aufgefasst. Es gilt, nach dem Höheren, ja Höchsten im Menschen zu streben, nach der glückselig machenden Vereinigung mit Gott, dem ewig Einen. Georg Stehr, der Meister Eckharts lateinischen Sermo 38 zu Lukas 14,10, mustergültig und, wie er selbst konzidiert, entsprechend dem Rat von Kurt Flasch textnah interpretiert hat, belegt und unterstreicht es. Es geht Meister Eckhart mit ungewöhnlicher Intensität und Konzentration um Gott und dem Menschen. Wenn Augustinus von Gott und der Seele spricht und am Ende ausschließlich von ihnen sprechen will, Deum et anima scire cupio, nihilo plus, nihil omnino, dann wird dieses Gespräch von Meister Eckhart rezipiert und prolongiert. Dabei geht es ihm ums Ganze, um Gott. Und Meister Eckhart geht aufs Ganze. Er weiß sich von Gott angesprochen und herausgefordert. Nicht nur intellektuell, sondern, heute würde man sagen, ganzheitlich. Zumindest bis in seine konkubiszipeln und irasziblen Leidenschaften. Den Aufstiegsgedanken des Sermons 38 krönt Eckhart, wie Stehr betont, durch die Kombination des Unruhemotivs aus Augustins Confessionis 1,1, et inquietum est cor nostrum donec reques cadente, und dem damit verwandten Motiv der Anima Irascibilis-Lehre. Meister Eckhart weiß sich von Jesus Christus, dem lebendigen Wort Gottes, angesprochen und ganz und gar in Anspruch genommen, mit der Folge, sich nicht abzukapseln, nicht solipsistisch um sich selbst zu kreisen, sondern sich Gott zu öffnen, Christus, Gottes Wort, in sich aufzunehmen und sich ihm hingebend und überlassend es anderen weiterzugeben. Intentio recipiendi Christum et tradendi se ipsum. Beide Motive, das augustinische Unruhemotiv wie auch das leidenschaftliche Zornmotiv, finden sich, wie Sterr feststellt, in seinen Predigten immer wieder. So auch Predigt 33. Beide Motive kommen zur Geltung, wenn und weil es Meister Eckhart darum geht, das Leben aus dem Glauben zu thematisieren, den Menschen zu helfen, das Leben in Fülle zu leben, vergleiche Johannes 10,10, also nach Vollkommenheit zu streben und sich und die Welt zu heilen. Meister Eckhart will die Welt erobern, nicht wie die Kreuzritter mit dem Schwert, sondern durch den das Leben heilenden und heiligenden Glauben, erfüllt vom Heiligen Geist, Sancti perfidem vicerunt regna. Manche Leute wollen Gott mit jenen Augen ansehen, mit denen sie eine Kuh ansehen, wie Meister Eckhart in Predigt 16b offensichtlich mit Zornesspott bemerkt. Sie fragen beständig, was sie davon haben, was es ihnen bringt, sich mit Gott zu verbinden, in Gemeinschaft mit ihm zu treten und ihn zu lieben. Die Kuh liebst du wegen der Milch und des Käses und deines eigenen Nutzens. So halten's all jene Leute, die Gott um äußeren Reichtum oder inneren Trostes willen lieben. Die aber lieben Gott nicht recht, sondern sie lieben ihren Eigennutz. Ja, ich sage bei der Wahrheit, alles, worauf du dein Streben richtest, was nicht Gott in sich selbst ist, das kann niemals so gut sein, dass es dir nicht ein Hindernis für die höchste Wahrheit ist. Eckhart wusste, durch Glaube und Taufe ist der Mensch in eine ganz besondere Lebensgemeinschaft mit Christus aufgenommen und in eine Schicksalsgemeinschaft mit Christus eingetreten. So lehnt er auch das Fasten um des Fastens willen ab. Zitat Eckhart: Es ist eine große Torheit, dass mancher Mensch viel fastet und betet und große Werke verrichtet, sich aber nicht für den anderen öffnet, sondern, wie Eckhart sagt, sich allzeit allein hält und nicht leidenschaftlich über sich hinausstrebt, unruhig und zornig ist. Dass Meister Eckhart selbst bei solch heiligen Unternehmungen wie dem Aufstieg zu Gott nicht auf die Zorneskraft, das heißt auf den Eroberungsdrang im Menschen verzichtet, klingt paradox. Einerseits betont er, dass alles Heil von Gott abhängt. Andererseits unterstreicht er, dass der Mensch sich leidenschaftlich diesem Heil, das Gott selbst ist, zu überlassen habe. Eckharts Bestreben ist, dass Gott selbst als souveränes Subjekt des Handelns wahrgenommen wird. Er ist es, der den Menschen in Anspruch nimmt und höher hinaufzieht. Was allerdings voraussetzt, dass der Mensch von sich absieht, sich nicht von vornherein den Ehrenplatz aussucht, sondern sich hintanstellend sich ganz Gott überlässt und sich vom Wort Gottes führen lässt. Freund, zieh höher hinauf. Hier in den Texten Meister Eckhart zeigt sich, und darin besteht meine These, dass, was Romano Guardini kurz nach dem Ersten Weltkrieg mit einem Satz formulierte, der wenig später gerade im deutschsprachigen Raum zum geflügelten Wort wurde. Ein Vorgang von unabsehbarer Tragweite hat begonnen. Die Kirche erwacht in den Seelen. Wenn die Kirche im Zuge der Gegenreformation und erst recht nach dem Ersten Vatikanischen Konzil 1869-70 nicht nur in der theologischen Literatur, sondern auch in der geistig-kulturellen und politischen Öffentlichkeit als eine juridisch gefügte, zentralistisch und autoritär geführte vollkommene Gemeinschaft, Societas Perfecta, geformt nach dem Bild der politischen Monarchie, wahrgenommen wurde, sie also vor allem als Struktur und Organisation erschien, setzte jetzt eine Rückbesinnung auf das ein, was Kirche von Anfang an war und ist, eine Wirklichkeit, die jedenfalls mehr ist als Administration und Organisation, nämlich ein Organismus des Heiligen Geistes, etwas Lebendiges, das uns alle von innen her umgreift. Zurück zu Meister Eckhart. Auch er will tun, was die Kirche tut oder zumindest tun sollte, dem Leben dienen. Der Machtanspruch und der äußere Reichtum der Kirche damals, in der Zeit der mittelalterlichen Expansionsphase, hat innerkirchlich zu den verschiedensten Gegenbewegungen geführt. Die große Ordensbewegung der Mendikanten aber, vor allem die Dominikaner und Franziskaner, wahrten die Einheit der Kirche. Sie protestierten zwar gegen die Veräußerlichung und Verrechtlichung der Kirche, aber ließen es doch nicht zu einem unüberbrückbaren Gegensatz zwischen der Kirche als unsichtbarer Gemeinschaft der Heiligen auf der einen und als sichtbarem gesellschaftlichem Gefüge der sakramentalen und hierarchischen Kirche auf der anderen Seite kommen. Meister Eckhart jedenfalls versucht im Anschluss an die augustinische Tradition, die im Blick auf die Kirche vom Corpus Christi Mysticum spricht, den theologischen Sinn von Kirche aufzugreifen und im Blick auf jeden einzelnen Gläubigen und jede einzelne Gläubige zu intensivieren. Mein Freund, zieh höher hinauf, will sagen, lass dich von Gott, genauer vom Wort Gottes in Anspruch nehmen und in Form bringen, in die Christusform, das heißt öffnen für Gott und den Nächsten. Es geht Meister Eckhart darum, dass der Mensch sich tatsächlich erhebt und auf den Weg zu Gott macht. Darin besteht sein Kirchesein. Das Wort Gottes so zu verkünden, dass Christen zu Christus werden, zum Alter Christus. Eine Neuorientierung im Denken durch ein kritisches Gotterkennen ist sein Ziel. Gott nicht bloß als Gedachten, sondern als wirklich wahren, lebendigen und ewigen Gott zu erkennen. Darin finden seine Reden zur Orientierung im Denken ihr Maß. Gott teilhaftig zu sein, ihn zu haben, ihn wahrhaftig zu besitzen, ihn Gott, den der Mensch von sich aus gar nicht haben und besitzen kann. Dass Meister Eckhart den Verteidigern der religiösen Rechtgläubigkeit und Ordnung des 14. Jahrhunderts für einen gefährlichen Mystiker hielten, wie Harrington formuliert, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Meister Eckhart sich für diese Kirche einsetzte, für diese Kirche lebte. Es ist die Kirche Jesu Christi. Meister Eckhart wollte zeitlebens rechtgläubig sein und wurde erst nach langjähriger Tätigkeit im Dienst seines Ordens als Frater, Prädikator und Magister in seinen letzten Lebensjahren wegen Häresie angezeigt und angeklagt. In seiner bekannten Protestatio vom 13. Februar 1327 in der Dominikanerkirche zu Köln erklärte er, notariell beglaubigt, dass er von vornherein jeden Irrtum, den man ihm nachweisen könne, widerrufe. Etliche seiner bekannten und anstößigen Gedanken, wie der von der Gottesgeburt des Gerechten oder der vom Seelenfünklein, hat er selbst nie als Doktrin, als Lehrsatz verstanden, die etwas ein für allemal feststellen wollen, sondern als Denkansätze, Denkmodelle auch für das Unbeschreibliche und Unbegreifliche. Versuche, es anzuzeigen und darauf hinzuweisen, nicht etwa zu identifizieren oder gar zu definieren. Die Kirche als die Gemeinschaft der Glaubenden hat die Aufgabe, der Welt das Wort Gottes zu verkünden und so dem Leben zu dienen. Als Angehöriger des Ordo Predicatorum setzte Meister Eckhart sich gerade dafür ein, den Menschen das Wort Gottes zu verkünden. Denn die Wahrheit dieses Wortes lässt sich nicht an der Welt, sondern einzig in einem Glauben erkennen, von dem die christliche Botschaft sagt, dass er das Erfülltsein vom Heiligen Geist ist. Niemand kann sagen, Jesus ist Herr, außer im Heiligen Geist. 1. Korinther 12,3. Bereits in seinem Erstlingswerk, Die Rede der Unterscheidungen, verfasst noch vor 1298, bemühte sich Bruder Eckhart als Prior des Konvents in Erfurt und Vikar von Thüringen um die Verkündigung, die Mitteilung, das Wahrnehmen dieses sich selbst durch sein Wort Logos im Heiligen Geist offenbarenden Gottes. Diese geistliche Unterweisung bleibt für sein gesamtes theologisches Werk maßgebend. Sie zeigt Meister Eckhart als denjenigen, der er von Anfang an war und sein ganzes Leben lang blieb, Lehrer des geistlichen Lebens mit Leib und Seele. Das religiöse Bewusstsein der Menschen wollte er verändern, steigern, erneuern. Und zwar durch ein kritisches Gotterkennen. Darum bemühte er sich bereits als Prior und Dozent, Gott nicht als einen nur Gedachten, sondern ihn als lebendigen Gott, der die Initiative ergreift und das Heft in der Hand behält, wahrzunehmen, zu realisieren und zu verkünden. Wer Gott als lebendigen Gott wahrnimmt, nimmt das Leben wahr und lebt selbst gesteigert und Bewusstsein. Zitat Eckhart: Dies wahre Haben Gottes liegt am Gemüt, nämlich einer innigen, vernünftigen Hinkehr und Liebe zu Gott, nicht an einem steten Vorstellen in gleicher Weise. Solches Vorstellen wäre der Natur unmöglich. Dazu wäre es sehr schwer und auch nicht das Allerbeste. Weder soll der Mensch einen gedachten Gott haben, noch sich mit ihm genügen lassen, da dieser Gott vergeht, sobald das Denken endet. Mehr, man soll einen anwesenden Gott haben, der weit über den Gedanken des Menschen und aller Geschöpfe ist. Dieser Gott vergeht nicht, wenn sich der Mensch nicht willentlich von ihm abkehrt. Zitat Ende. Diese Unruhe Und dieser leidenschaftliche Wille, in Gemeinschaft mit dem wahrhaft wirklichen Gott zu stehen, mit einem Gott, worüber hinaus nichts Größeres gedacht zu denken ist, ja mit einem Gott, der größer als all unser Denken ist, also von Canterbury, findet sich variationsreich formuliert im Werk Meister Eckharts immer wieder. Er verweist auf dieses Einssein mit Gott als Lehrer der christlich-neuplatonischen Überlieferung, worauf er selbst vor allem durch Dietrich von Freiberg und nicht zuletzt durch Albertus Magnus hingewiesen wurde. Wir dürfen nicht vergessen, die gesamte Tradition der neuplatonischen Dominikanerschule mit ihren pseudo-dionysischen Schriften in der Rezeption Alberts, dessen Schüler Ulrich von Straßburg bis hin zu Berthold von Moosburg bildet den unübersehbaren Auslegungshorizont des Werkes Dietrichs wie auch Eckharts. Die neuplatonische Idee der wesenhaften, wesenseinen und schöpferischen Form greift Eckhart von vornherein und in seinem Gesamtwerk immer wieder auf. Er stellt es als Ziel christlicher Vollkommenheit dar. Es geht darum, Gott im Sein festzuhalten, mit der Form seines geliebten Gottes durchformt und in ihm verwesentlicht zu sein, denn darin besteht das Leben. Zitat: Wem Gott so eins ist, in dem strahlt Gott alle Zeit, in ihm ist eine vom Vielen getrennte Abkehr und eine Verinnerlichung seines geliebten, gegenwärtigen Gottes. Zitat Ende. Meister Eckhart geht es darum, dem Leben zu dienen und dabei die Menschen über sich selbst aufzuklären, dass sie von sich aus nichts sind, creatio ex nihilo, durch, mit und in Gott, aber alles. Es ist wie mit einem durstigen Menschen bei großer Hitze. Wer Durst hat, so beschreibt Meister Eckhart den angezielten Lebensvorgang, der hat den Trank ständig vor Augen. Und je größer der Durst ist, desto größer, innerlicher, gegenwärtiger und anhaltender ist das Bild des Trankes. Wer Durst hat, vermag sich dabei durchaus mit anderen Dingen zu beschäftigen, vermag zum Beispiel ein Buch zu lesen, sich mit anderen zu unterhalten, vermag einen Vortrag zu halten, was auch immer. Er hat Durst und damit ständig den Trank vor seinem inneren Auge. Mit anderen Worten, je größer das Feuer nach dem wahren und wirklichen Gott in einem Menschen brennt, desto klarer und deutlicher ist Gott schon bei ihm, auch dann, wenn der Mensch nicht in der Kirche ist. Zitat: Wer also Gott in Wahrheit hat, hat ihn an allen Orten, auf der Straße und bei den Leuten, so gut in der Kirche wie in der Einöde oder in der Mönchszelle. Zitat Ende. Für jene, die nur die vordergründigen Züge der Kirche, ihre zeitbedingte Verfasstheit, Einrichtungen und gesellschaftliche Funktionen im Auge haben, war diese innere Sicht der Kirche, wie Harrington zu Recht schreibt, gefährlich. Denn dieses Äußere tritt bei Meister Eckhart ganz und gar zurück. Er achtet auf das Wort und Wirken Gottes im Menschen, auf den inneren Dialog, den Gott mit dem Menschen führt, wie an einem zweiten Beispiel deutlich wird, das Meister Eckhart in diesem Zusammenhang bietet. Das Beispiel von dem Liebenden. Wer liebt, wirklich liebt, dem ist doch der Adressat seiner Liebe ständig präsent. Der trägt den Geliebten in sich und hat ihn bei sich, wo immer er auch gerade ist und mit wem er auch immer gerade äußerlich kommuniziert und umgeht. Ob auf der Straße, unterwegs oder allein auf seinem Zimmer, was immer er auch tut, wo immer er ist. Der Geliebte ist stets dabei. Durch ihn bekommt alles einen anderen Glanz, den Glanz der Liebe. Er nimmt alles anders wahr. Und dann wörtlich, er nimmt alle Dinge göttlich, mehr als sie an sich selber sind. Worauf Meister Eckhart hinaus will, ist die Dominanz dessen, worum es in der Kirche geht, um den wirklich wahren Gott. Alles andere wird demgegenüber nebensächlich, unbedeutend, ja ist letztlich zu vernachlässigen. Der Christgläubige muss lernen, die Dinge durchzubrechen, seinen Gott darin zu empfangen und ihn in wesentlicher Form kraftvoll in sich nachahmen zu können. Dass es sich bei all dem Leben aus, in und für Liebe um einen Lernvorgang handelt, den es einzuüben gilt, wird ebenfalls betont. Konzentration und Training, Einübung, Exerzitium sind gefordert. Auch hierfür bringt Meister Eckhart nur wenige Zeilen später ein starkes Beispiel, das Erlernen des Schreibens. Zitat: Eben wie einer, der schreiben lernen will, will er das Schreiben eifrig und oft üben, erlernt er die Kunst und erwirbt sie. In der Tat, zuerst muss er auf jeden Buchstaben achten und ihn sich bildlich fest vorstellen. Nachdem er das kann, wird er frei vom Bild und der Vorstellung der Buchstaben. So wird er des Bildes zermale ledig und des Annedenkens. Nun schreibt er unabhängig und frei. So schriebet er lediglichen und friedlichen. Hier wird deutlich, die Form hebt das Materiale und Gegenständliche auf. Sie durchbricht das Dinghafte und schafft in der schöpferischen Entäußerungsbewegung aus dem unerschaffenen und unerschöpflichen Grund des Wesens das Wesentliche. In diesem Punkt unterscheidet sich Eckhart von Thomas, der das Streben nach Heiligkeit, nach Vollendung des Menschen zwar ebenfalls unterstützt, den Weg dorthin in anderer Weise aber begründet. Thomas von Aquin rezipiert gerade in diesem Zusammenhang die aristotelische Tradition. Er betont, der menschliche Geist könne stets nur in der Anspannung und Anstrengung von Potenz und Akt zur Erfüllung und Vollendung des geistlich-geistigen Lebens gelangen. Meister Eckhart hingegen steht zwar ebenfalls in der Tradition der Dominikanerschule, berücksichtigt aber stärker als Thomas gerade in dieser Frage die neuplatonische Sichtweise. Das Streben nach Vollendung, nach dem Einssein mit Gott, geschieht Eckharts Überzeugung nach entschieden direkter durch Gott selbst. Zugegeben, das Woraufhin des Menschen ist das Wahre und Gute, ja, aber Gott selbst ist das Verum et Bonum. Und er selbst ist es, der den Menschen zu sich hinzieht und ihn zugleich im Erkennen des Wahren und Wollen des Guten von innen her auf sich selbst zutreibt. Er ist es, der den Menschen in Form bringt und so in Form kommen lässt, dass dieser ganz und gar vom Guten und Wahren überformt und durchformt wird. Tatsächlich ist, keineswegs bloß aus philosophie- und theologiegeschichtlicher Sicht gesprochen, der jeweils zugrunde liegende Formbegriff entscheidend. Meister Eckhart nimmt ihn nicht in der eingeschränkt differenzierten Bedeutung der aristotelischen Ursachenlehre, sondern in dem weiten und prinzipiellen Sinn neuplatonischer Provenienz. Hier wird nicht differenziert zwischen formal und material, zwischen kausal und Finalursache, nicht einmal so sehr zwischen Subjekt und Objekt, Inhalt und Gegenstand der Erkenntnis. Im spannungsreichen Einigungsprozess mit dem Wahren und Guten, mit Gott selbst, ist und bleibt bei Eckhart die Subjekt-Objekt-Spannung letztlich gegenstandslos. Sie ist von Gott her zu überwinden und wird tatsächlich auch von Gott her überwunden. Zitat: Und von dem innewohnenden Gott werden sie innerlich geübt und von leiblichen Störungen der Zeit zu göttlichen Aufgaben gelockt. Und von seinem Leib gestärkt wird dein Leib erneuert. Denn wir sollen in ihn verwandelt und gänzlich mit ihm so geeint werden, dass der Seinige uns und alles Unsrige ihm gehört. Unser und sein Herz werden ein Herz sein. Unser und sein Leib ein Leib. Der ekklesiologische Bezug seines spiritualtheologischen Ansatzes kommt zur Sprache, oder noch deutlicher zur Sprache, wenn Meister Eckhart den geistgeprägten Willen des Menschen nach Vereinigung mit Gott im Blick auf das Sakrament der Eucharistie, konkret auf den Kommunionempfang, geltend macht. Hier geht es nicht darum, was jemand beim Empfang des Herrn empfindet, was er schmeckt, fühlt oder sieht. Es geht überhaupt nicht um Äußerlichkeiten, sondern darum, wie beschaffen das Innere des Menschen ist, sein Wille und seine Maximen. Zitat: Achte mehr darauf, was du liebst und was du denkst. Nicht nur mehr, sondern ausschließlich gehe es dabei um Gott. Der Wille des Menschen möge Gott so zugewandt sein, dass er nichts denkt und ihn nichts lockt, außer Gott und Göttliches. Alles, was Gott missfällt, was Gott nicht gleicht, solle der Mensch lassen. Der Wille sei also gefragt und werde in Anspruch genommen. Am Willen soll der Mensch prüfen, wie fern oder nah er Gott sei, nämlich ob er weniger oder mehr guten Willen hat. Der gute Wille ist nämlich nicht eine Leistung des Menschen, sondern Frucht des Heiligen Geistes im Menschen. Sich auf Gott zu konzentrieren, sich nach ihm auszustrecken, sich nach ihm zu sehnen, all das reicht nicht aus, ist noch nicht genug. Es geht darum, ihn zu lieben. Erst in der Liebe kommt der Mensch zur Vollendung. Wieder verdeutlicht Meister Eckhart das Gemeinte am Beispiel und im Blick auf die Eucharistie. Die Liebe zum Sakrament, wörtliches Zitat, die Liebe zum Sakrament und unserem Herrn muss nach und nach wachsen. Und zwar ohne, dass die Ehrfurcht durch den häufigen Genuss, also den täglichen Kommunionempfang, gemindert werde. Hier macht Meister Eckhart, und hier spreche ich jetzt als Theologe en passant, auf einen Zusammenhang aufmerksam, der hochaktuell und liturgiewissenschaftlich brisant ist. Wer dem Leben dienen und damit auch die Hingabe fördern will, darf die Ehrfurcht vor dem Mysterium des Lebens nicht vernachlässigen. Er zerstört ansonsten das Leben selbst. Die Mahnung Eckharts gibt zu denken. Ist er heute im Umgang mit dem sakramental gegenwärtigen Christus vielfach zu beobachtende lässig-coole Nonchalance womöglich doch nicht Ausdruck aufrichtiger Liebe, sondern Zeichen gefährlicher Geistlosigkeit, womöglich einhergehend mit dem Versuch, das Heil zu ignorieren und das Geheimnis der Gegenwart Gottes in unserer Welt zu zersetzen? Folgen wir dem Hinweis Eckharts, dann wird sich solch eine Haltung allgemein und dauerhaft verbreitet, in einem kaum zu überschätzenden Maß verheerend aus. Sie ist nicht lebensfördernd, sondern geradezu lebensgefährlich. Meister Eckhart betont, das Leben kommt aus der Liebe und kommt zur Vollendung durch Liebe und für Liebe. Deswegen gehört zum Leben die Ehrfurcht, zur Hingabe die Innigkeit, das Bewusstsein, von Gott beschenkt zu sein und immer wieder neu beschenkt zu werden. Gratia gratis data. Er lehrt, die Gnade als Selbstgabe Gottes zu verstehen. Sie befreit den Menschen zum Leben. Zentral ist ihm der Ausgangspunkt des Erkennens und des Wollens. Nicht der Mensch, sondern Gott ist Subjekt des Handelns. Gott kommt auf den Menschen zu. Er ergreift ihn, bringt ihn in Form, durchformt und überformt ihn. Der Mensch soll sich üben, dass er niemals das Seinige suche und erstrebe, sondern dass er in allem Gott finde und empfange. Denn Gott gibt keine Gabe so und gab sie noch nie so, dass man sie besäße und in ihr Ruhe fände. Vielmehr gab er alle Gaben, die er je im Himmel und auf Erden gab, um der einen Gabe willen, die er selbst ist. Zitat Ende. Mit den verschiedenen Gnadengaben will Gott den Menschen nur für diese eine Gabe bereiten. Sie treibt ihn immer wieder an, voranzuschreiten und die Dinge zu durchbrechen, niemals auf der Stelle zu treten und selbst das Leid, den Schmerz und die Widerfahrnisse des Lebens als Chance zu begreifen, weiter auszugreifen und auszuschreiten. Ich komme zum Schluss. Meister Eckhart will dem Leben dienen. Er will damit das, was die Kirche als Kirche Jesu Christi tut, wenigstens zu tun hat, wozu sie da ist. Dem Leben dient Eckhart, indem er den Menschen hilft, höher hinaufzusteigen. Freund, zieh höher hinauf. Es geht um das Einssein mit Gott. Nicht mit dem von Menschen eingebildeten und vorgestellten, sondern mit dem unabhängig von Menschen seienden, wirklich wahren Gott. Diese Gemeinschaft mit Gott vermag der Mensch von sich aus nicht zu erreichen. Er kann sie nicht herstellen. Meister Eckhart klärt auf, Zitat, man erwäge nicht, Heiligkeit in ein Tun zu setzen. Heiligkeit soll man auf ein Sein gründen, denn nicht die Taten heiligen uns, vielmehr sollen wir die Taten heiligen. Wie heilig die Taten auch sein mögen, so heilig sie uns nicht, sofern sie Taten sind. Sofern wir heilig sind und Sein haben, heiligen wir alle unsere Taten, sei es Essen, Schlafen, Wachen oder was auch immer. Aus Taten von Wesen, deren Sein nicht edel ist, wird nichts. Zitat Ende. Es kommt auf das Sein, nicht auf das Tun des Menschen an. Die Leute sollten nicht so viel grübeln, was zu tun ist, sondern bedenken, was sie sind. Der metaphysische Mitlaut gibt der Reflexion Eckharts über das Verhältnis des Menschen zu Gott seinen eigenen Sound. Er darf nicht überhört werden. Mit diesem Einssein mit Gott verbindet Meister Eckhart keineswegs schon die hochgespannten Aussagen über die Gottesgeburt in der Seele oder die ewige Sohnschaft des Gerechten und über den Mitvollzug des trinitarischen Lebens im gnadenhaften Gott erkennen. Zweifellos haben sie aber ihre Wurzeln in dieser Spiritualität des sich von Gott heimholen Lassens, die demütig erst einmal erkennen lässt, dass ohne Gott nichts ist. Der Mensch nimmt den unteren Platz ein. In Gelassenheit und Abgeschiedenheit gewärtigt er sich selbst, gewärtigt er aber auch Gott, der ihn höher hinaufzieht, zu sich zieht. Wer Gott anhaftet, dem haftet Gott an und alle Tugend. Die Tugendwerke sind die Erscheinungsform des Menschen, die selbst wiederum nur der Widerschein des bleibenden und beständigen Willens Gottes sind, der den Menschen höher hinaufzieht. Was du vorher suchtest, das sucht nun dich. Wonach du vorher jagtest, nämlich den besten Platz beim Gastmahl, das kommt zu dir und jagt nun dich. Der Gastgeber des Gastmahls kommt und sagt, Freund, zieh höher hinauf. Wer also beharrlich an Gott festhält, an dem haftet alles Göttliche. Und er flieht alles, was Gott ungleich und fremd ist. Die sich selbst vergewissernde Vernunft erkennt hier ihre Grenzen, die aus eigenem nicht überschritten werden können, aber immerhin Orientierung im Denken, wie Norbert Fischer übersetzt, geben und achtsam und offen werden lassen für das, was Gnade heißt. Die im 13. Jahrhundert allgemein an der Universität Paris gelehrte strenge Differenzierung von Natur und Gnade sah Eckhart eher kritisch, während er die positiv formulierte Wendung von der Gnade, die die Natur nicht zerstört, sondern vollendet, gratia non destruit, sed supponit et perfecit naturam, unterstreicht. Denn es gibt nichts, was sein hat und nicht in Gott seine Vollendung findet. Nochmal Zitat, lass Gott in dir wirken, überlasse ihm die Tat und sorge dich nicht, ob er mit Kräften der Natur oder übernatürlich wirkt. Denn Natur und Gnade sind beide sein Werk. Was geht es dich an, womit es ihm zu wirken passt oder was er in dir oder einem anderen bewirkt? Er soll wirken, wie oder wo oder auf welche Weise es ihm passt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.